Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Die Uni ging heute wieder los, aber Hörsäle leer in Belarus. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Dienstag. Ja, die Studierenden waren auf der Straße und haben gegen Präsident Lukaschenko demonstriert, haben jetzt auch eine Chance, den Druck auf ihn noch mehr zu erhöhen durch eine neue Partei.
Сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе».
Maria Kolesnikova, belarussische Oppositionelle, hat Vmestje gegründet. Was die Partei genau erreichen will und kann in Belarus, das schauen wir uns heute genauer an. Und auch in den Staaten wurde demonstriert, in der US-Stadt Kenosha. Heute ist der das Land so spaltet, dorthin gekommen, wo Ende August Jacob Blake durch Polizeigewalt schwer verletzt wurde. US-Präsident Donald Trump. Ein für viele unerwünschter Besuch, den wir gleich als erstes mal genauer anschauen. Und an diesem 1. September hat der Bund eine Gesundheitsseite ins Netz gebracht, gesundheit.bund.de. Da sollen wir jetzt verlässliche Informationen zu unseren Symptomen und Krankheiten bekommen, damit wir endlich mal die richtige und keine hysterische Hilfe aus dem Netz abbekommen.
Letztendlich hat es sich natürlich trotzdem jetzt angeboten, in der jetzigen Situation, wo wir insbesondere zum Krankheitsbild natürlich Corona sehr viele falsche Informationen haben, eben ein solches Gesundheitsportal letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen.
Christian Klose vom Bundesgesundheitsministerium hat die Seite mitentwickelt. Wie gut ist das Angebot? Auch das klären wir heute in diesem Update-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Donald Trump besucht heute die US-Stadt Kenosha am Lake Michigan oberhalb von Chicago, Bundesstaat Wisconsin, um, wie er sagt, Law and Order, also Recht und Gesetz, durchzusetzen. Dort gibt es seit dem Polizeiangriff auf Jacob Blake Unruhen, bei dem auch ein Trump-Anhänger zwei Menschen schon erschossen hat. Jetzt reist also derjenige dorthin, auf den ein Großteil der Spaltung in den USA momentan zurückgeht. Thilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington. Wie wird Donald Trump da heute empfangen werden?
Ich denke, es wird ein ziemlich kühler Empfang werden. Es hat ja sowohl der Bürgermeister der Stadt als auch der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, beide haben Trump aufgerufen, nicht in die Stadt zu kommen. Beide haben gesagt, es darf die Spaltung nicht weiter vorangetrieben werden. Wir brauchen Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Genau diese Ruhe gönnt Donald Trump der Stadt nicht. Er trifft auf eine Stadt, in der die Nerven blank liegen. Die Stadt ist natürlich auch selbst zutiefst gespalten. Wisconsin ist ein sogenannter Swing State und hart umkämpft in diesem Wahlkampf. Es gibt auf der einen Seite die Trump-Fans, die von dem Besuch natürlich begeistert sind. Darunter sind Leute wie der 36-jährige Kevin Mathewson, der vergangene Woche schon dadurch aufgefallen war, dass er die Bürger von Kenosha aufgefordert hat, sich zu bewaffnen, um ihren Besitz zu schützen. Und es sind die anderen, die Gegner Donald Trumps, die befürchten, dass sein Besuch nur noch Schlimmeres bewirken kann. Es gibt viele, die befürchten, dass es Unruhen gibt. Es sind zum Besuch von Donald Trump bereits erste Demonstration angekündigt.
Was hat Donald Trump denn eigentlich in dieser Stadt jetzt vor?
Er wird Polizeikräfte treffen. Er hat gesagt, er sei ein großer Fan der Strafverfolgungsbehörden. Er möchte die Jungs sehen, wie er sich ausdrückte, die für ihn so einen tollen Job gemacht hätten. Und er will die Besitzer von Geschäften und Läden besuchen, von denen er sich erzählen lassen will, wie ihre Läden zerstört wurden, wie sie geplündert wurden. Das ist Donald Trumps Strategie. Donald Trump will die Situation als völlig chaotisch darstellen. Er spricht immer von Plünderern, Chaoten, Anarchisten. Und er sagt, das sind die demokratischen Bürgermeister dieser Städte, die die Situation nicht unter Kontrolle haben. Was Donald Trump nicht tun wird, ist, die Familie von Jacob Blake zu besuchen. Jacob Blake war derjenige, der in der vergangenen Woche niedergeschossen worden ist von einem weißen Polizisten mit 7 Schüssen in den Rücken. Die Familie sagt, Donald Trump habe ihn nicht sehen wollen. Sie habe nur im Beisein eines Anwalts mit ihm reden wollen. Deshalb verzichte er auf einen Besuch. Donald Trump hat gesagt, er habe aber mit dem Pfarrer der Familie gesprochen. Nun sagt der Vater von Jacob Blake, wir haben überhaupt kein Pfarrer und der möchte nicht in diese Geschichte hineingezogen werden.
Am 3. November wird gewählt und wir sind mittendrin eigentlich in diesem Wahlkampf, Joe Biden gegen Donald Trump. Wer kann denn die Proteste aktuell, die es landesweit gibt, am besten beruhigen?
Also Donald Trump gießt Öl ins Feuer. Er lenkt von seinem Versagen in der Corona-Krise ab, er lenkt von den wirtschaftlichen Folgen dieser Krise ab und er polarisiert mit dem Thema innere Sicherheit. Er stellt Joe Biden als jemanden dar, der die innere Sicherheit nicht in den Griff bekommt, der viel zu lax ist, der auf der Seite der Anarchisten steht, das hat er wörtlich gesagt, und er hofft damit, die Unruhe weiter schüren zu können, von denen er dann profitiert. Er stellt sich als derjenige dar, der einzig und allein die Ruhe wiederherstellen kann. Dafür braucht er die Polarisierung, dafür braucht er die Stimmungsmache. Das Kalkül ist offensichtlich, das Chaos auf die Spitze zu treiben. Er mobilisiert seine Anhänger. Es sind viele darunter, die bis an die Zähne bewaffnet sind und bereit wären, sogar einen Krieg zu ziehen, die sogenannten Boogaloo Boys. Und das alles ist die Strategie, sich als Retter von Recht und Ordnung zu präsentieren. Diese Strategie, dieses Verhalten kennt man von vielen autokratischen Regimen. Autokraten sind an Chaos interessiert, um sich dann als Retter in dieser Situation darzustellen. So stellt sich mir die Situation im Augenblick dar.
Und wie performt jetzt eigentlich der Herausforderer Joe Biden aktuell?
Joe Biden ist gestern zum ersten Mal wirklich an die Öffentlichkeit gegangen. Joe Biden hat eine Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh in Pennsylvania abgehalten und Joe Biden hat darin die Gewalt auf beiden Seiten mit deutlichen Worten verurteilt und er hat Donald Trump zum Vorwurf gemacht, Öl ins Feuer zu gießen und derjenige zu sein, der das Land immer weiter spaltet. Es ist die Frage, wer mehr gehört wird in diesem Wahlkampf. Das ist natürlich Präsident Trump und Joe Biden muss aufpassen, dass er nicht als zu lasch wirkt und muss sich jetzt wirklich präsentieren und er muss jetzt in dem Wahlkampf viel präsenter sein, als er das bisher war.
Donald Trump ist heute in der US-Stadt Kenosha zu Besuch. Wisconsin ist das, ein Swing State, auf den es bei der US-Wahl im November natürlich ankommt. Für viele ist der Präsident dort jedoch ein ungewünschter Gast, wie unser Korrespondent aus Washington, Thilo Kössler, uns berichtet hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollten wir nicht tun. Auf gar keinen Fall. Nie und nimmer. Im schlimmsten Fall kommt bei rum unheilbare Krankheit. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben es doch alle schon mal gemacht. Google befragt, was wir denn haben. Schmerzen im linken Oberarm. Was ist das denn bitteschön? Und dann die harte Diagnose bekommen, die gar nicht so richtig stimmt vielleicht. Damit wir da nicht die wildesten Antworten aus Foren uns rausglauben müssen, hat der Bund eine Gesundheitsseite eingerichtet. gesund.bund.de. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge hat sich die Seite für uns angeschaut, die heute live gegangen ist und sich auch mal so eine Einschätzung geben lassen, wie gut das ist. Ilka, was unterscheidet die Seite denn von Seiten, die es jetzt schon gibt?
Auf den ersten Blick würde ich sofort sagen, der Aufbau. Also es ist erstmal aufgebaut wie so eine Art Krankheiten-Suchmaschine, Krankheiten-Google so ein bisschen. Ne? Mhm. Große Suchleiste direkt oben und dann, klar, Infos zu den Krankheitsbildern, die findet man auch auf anderen Seiten, NetDoktor zum Beispiel oder der Apothekenumschau. Aber dieser Aufbau, würde ich sagen, ist schon relativ praktisch. Und dann fällt auch sofort auf, dass die Seite werbefrei ist. Auf anderen Seiten, da wird schon ziemlich groß Werbung geschaltet, die müssen sich ja darüber finanzieren. Mhm. Und dann gibt es auf gesund.bund.de zusätzlich noch eine Erläuterung der Funktionen in einfacher Sprache. Also da wird die ganze Seite erklärt, wie sie funktioniert und auch Videos in Gebärdensprache. Was andere Seiten aber bieten, was es dort nicht gibt, ist so ein Symptomlexikon oder manche haben sogar so einen Symptomcheck, also mit sehr präzisen Fragen nach deinen Schmerzen oder Beschwerden und dann eben Vorschlägen, was das so sein kann. So eine Symptomsuche, die fehlt auf gesund.bund.de.
Und wer genau kümmert sich dort um die Seite, also darum, dass ich die richtigen Informationen finde?
Verantwortung hat da das Bundesministerium für Gesundheit und die haben einige Partner an Bord, zum Beispiel das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Robert-Koch-Institut. Und dann gibt es da noch Unterstützung von der Arztsuche, also die Arztsuche von der Weißen Liste der Bertelsmann-Stiftung.
Warum kommt dieses Portal denn genau jetzt? Hat das mit der Corona-Pandemie zu tun?
Ja, das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Christian Klose, der ist Unterabteilungsleiter im Digitalressort des Bundesgesundheitsministeriums und der hat mir heute dazu das hier gesagt.
Also wir arbeiten ja zugegebenermaßen schon etwas länger an dem Thema. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben dort Artikel über 200 Krankheiten, die schreibt man jetzt auch nicht in ganz kurzer Zeit. Letztendlich hat es sich natürlich trotzdem jetzt angeboten, in der jetzigen Situation, wo wir insbesondere zum Krankheitsbild natürlich Corona sehr viele Falschinformationen haben, eben ein solches Gesundheitsportal letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen.
Und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der wird in der Pressemitteilung so zitiert: Gerade die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig seriöse Gesundheitsinformationen sind. Nur wer informiert ist, kann sich und andere schützen. Und dann sagt er weiter noch: Wer Gesundheit googelt, soll künftig auf dem nationalen Gesundheitsportal landen.
Hast du das mal gecheckt? Ist das so?
Ja, habe ich gecheckt. Leider nein. Also die Google-Suche, die ist noch nicht so optimiert, würde ich jetzt sagen. Aber das Portal, das ist ja neu. Und ob Google eine Seite hochrankt oder nicht, das wird ja von verschiedenen Faktoren beeinflusst.
Was ist so dein Eindruck? Funktioniert die Seite ganz gut oder eher, bist du eher kritisch?
Also ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall sehr übersichtlich. Es gibt da eben diese Erläuterungen in einfacher Sprache und die Videos in Gebärdensprache, finde ich einen Pluspunkt. Dann sind auch die Artikel ziemlich übersichtlich aufgebaut. Da gibt es die Ursachen und Risikofaktoren von Krankheiten zum Beispiel, aber auch die Häufigkeit einer Krankheit. Also ich finde, das kann einen beruhigen, wenn man sieht, ah, okay, die schwere Krankheit, die tritt ziemlich selten auf. Ich würde aber sagen, wenn man da so konkrete Symptome sucht, dann läuft es einfach noch nicht so. Also ich habe das mal ausprobiert mit Knieschmerzen. Mhm. Da lande ich bei gesund.bund.de entweder bei Kniearthrose oder bei einer Schleimbeutelentzündung. Und dann habe ich es mal bei einer Suchmaschine im Netz eingegeben. Da bin ich bei einer Infoseite der Apothekenumschau gelandet. Da habe ich dann so eine ganz große Symptomauswahl. Also zum Beispiel Schmerzen innen, Schmerzen außen, in der Kniekehle vorne. Und dann kommen alle möglichen Ursachen, Sehnenschäden, ein Läuferknie, Wachstumsschmerzen. Also mir persönlich würde das aktuell noch besser gefallen, aber die Seite des Bundes soll auch noch erweitert werden.
Aha, wann soll das kommen oder was soll dann noch kommen?
Ja, also man soll dort eben, wenn man irgendwelche Schmerzen hat, die Symptome auch direkt eingeben können, sagt Christian Klose.
Also wir haben in der Tat sehr konkret vor, auf die einzelnen Symptome zu gehen. Im Moment ist das die Abbildung von Krankheiten und die Suche über Symptome wird das natürlich zukünftig ergänzen.
Was auch noch kommen soll, ist eine Chatfunktion. Das soll in den nächsten Monaten kommen. Und die Liste der Krankheiten soll erweitert werden. Im Moment gibt es da 200. Bis Ende des Jahres sollen es doppelt so viele werden.
Gesund.bund.de, so heißt es, das neue Gesundheitsportal des Bundesministeriums für Gesundheit, soll uns eben helfen. Ich habe gerade bei der Analyse, wo du Knie gesagt hast und dann nur zwei Vorschläge, hatte ich gedacht, ist eigentlich ganz gut, wird man nicht verwirrt, ne? Hast du nicht 1003 Möglichkeiten, was es sein kann, aber hast natürlich auch nur zwei Trefferchancen. Also, schwierige Nummer, Ilka Knigge hat uns erklärt, was wir dort auf der Seite finden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Друзья, я Мария Колесникова.
Freunde, ich, Мария Колесникова, verkünde heute die Gründung einer neuen Partei mit dem Namen Вместе. Ja, das hat die belarussische Oppositionelle Мария Колесникова gestern per Video allen verkündet auf ihrem Instagram-Account. Die neue Partei in Belarus heißt Вместе, also auf Deutsch Miteinander oder Zusammen. Oder gemeinsam, so kann das übersetzt werden, und soll den Druck auf den Präsidenten Alexander Lukaschenko in Belarus erhöhen. Ich habe heute darüber mit Katja Krzyżanowska gesprochen. Sie ist Journalistin bei der Deutschen Welle und beobachtet die Situation in Belarus ganz genau. Ich wollte von ihr wissen, was bringt diese Gründung einer neuen Partei? Lukaschenko wird sich dafür ja nicht interessieren.
Das stimmt. Ich denke, er wird nicht besonders beeindruckt sein. Bis jetzt gab es keine Reaktion von ihm. Aber bis jetzt gab es auch keine Signale von seiner Seite, dass er bereit wäre für einen Dialog, egal mit wem. Mhm. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Partei möglicherweise gar nicht registriert wird. Das ist für Belarus relativ typisch, dass kritische NGOs oder Parteien einfach nicht registriert werden. Dementsprechend werden sie nicht legal agieren können. Und dann hätte Lukaschenko einen Grund zu sagen, naja, wer sind diese Leute überhaupt? Dazu sind sie natürlich noch nicht im Parlament und dann hätte er wirklich Gründe zu sagen, nicht legitim, nicht im Parlament, was soll es überhaupt?
Worum geht's denn eigentlich dann der Partei Вместе und ihren Anhängern?
Das Hauptziel, was sie angekündigt haben, ist eine Verfassungsreform. Was heißt das genau? Die Verfassung in Belarus jetzt sieht vor, dass der Präsident die meiste Macht hat. Früher war das anders. Das war vor dem Referendum, was Lukaschenko durchgeführt hat und die Verfassung dann ändern lassen hat. Das war das Parlament, was die Macht hatte. Und das wollen sie wieder haben.
Wie schätzt du das ein? Welche Bedeutung hat diese neue Partei jetzt für die Opposition in Belarus? Ich meine, es gibt ja immerhin schon die Opposition. Ist die zu uneinig? Deswegen brauchst du diese neue Partei? Oder was glaubst du?
Ja, das ist natürlich alles frisch und neu. Wir werden noch sehen, wie es weitergeht. Die alte Opposition, sagen wir so, spielt bei diesen Protesten keine Rolle. Man sieht sie gar nicht. Deswegen, das würde ich sogar nicht weiter besprechen. Was interessant ist, wie das mit Svetlana Tichanowskaja, dieser Lukaschenkos Hauptgegnerin, wie es mit ihr weitergeht. Weil jetzt hat sie das kritisiert, was die Partei will, und zwar diese Verfassungsreform. Sie meinte, man muss erst eine neue, transparente, faire Wahl organisieren und erst dann kann man über eine Verfassungsreform sprechen. Und das ist natürlich schon interessant, ob es tatsächlich zu einer Spaltung kommt. Mhm. Dazu gibt es noch diesen Koordinationsrat, was sie initiiert hat, Svetlana Tichanowskaja, und wie diese zwei Organisationen, Organe koexistieren werden, zusammenarbeiten werden, das ist noch eine große Frage.
Was ist denn deiner Meinung nach oder deiner Einschätzung nach das, sagen wir mal, mächtigste Instrument momentan gegen den Präsidenten dort?
Das sind ganz klar die Streiks, aber die sind auch nicht so groß, wie man es sich wünscht als Demonstrant. Als das angefangen hat bei den Werken, belarussischen Fabriken, das war schon klar, dass Lukaschenko und Behörde Angst haben. Die haben es aber geschafft, das ein bisschen runterzuspielen. Und zwar, erstens, das waren nicht alle Arbeiter, die dagegen waren, aber schon viele. Und sie haben angefangen, die Aktivisten da festzunehmen, Strafen irgendwie zu geben und so weiter, so dass diese Aktivität ein bisschen dann nicht mehr so aktiv war, beziehungsweise dass die aktivsten Gegner von Lukaschenko, Demonstranten, dann nicht mehr so agieren konnten, weil sie Angst hatten, dass sie den Job verlieren oder dass sie festgenommen werden. Und das ist die Macht, die tatsächlich was ändern könnte. Ob das noch klappt, ist noch offen.
In den letzten 3 Monaten haben wir mehr erreicht als in den vergangenen 26 Jahren, sagt die Oppositionelle Maria Kolesnikova und hat deshalb eine neue Partei in Belarus gegründet, Vomestje. Welchen Effekt das auf den Präsidenten Lukaschenko haben kann, darüber habe ich mit der Journalistin Katja Krzyżanowska gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nee, Mittelmaß gibt's da nicht bei TikTok und auch kein Joa, schaue ich manchmal vorbei. Die 5,5 Millionen, die es nutzen, tauchen voll ein, ganz oder gar nicht. 50 Minuten Verweildauer im Schnitt. Content-Werbeeinnahmen gehen durch die Decke, wachsen immer größer an. Vermutlich auch ein Grund dafür, dass die USA das Netzwerk erst verbieten und nun an amerikanische Firmen verkaufen wollen. Da sagen die Chinesen aber nicht mit uns, die wollen das verhindern. Zumindest, dass die Nutzerdaten an die Konkurrenz gehen und, was noch viel wichtiger ist, die Algorithmen von TikTok. Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting ist für uns bis ins Innere vorgedrungen, um zu erklären, warum TikTok so abgeht.
Neulich abends habe ich mich erschreckt. Über mich selbst. Es ist 23.30 Uhr und ich lache, staune, wische. Eine halbe Stunde stehe ich so im Flur, in Unterhose. Das ist creepy. Erzählen kann ich das aber, weil ich ja nicht allein bin.
Wenn ich da einfach drin bin, dann verliere ich so ein bisschen das Gefühl für Raum und Zeit. Und ich kann es auch selber sagen, als wir das in der Firma ausprobiert haben, da sollten sich auch mal alle runterladen, da waren die Augenringe schon ein bisschen dunkler am nächsten Morgen.
Lasse Krüger ist Gründer und Geschäftsführer der Social Media Agentur Performance Marketing Institute. Im Unterschied zu mir weiß er ziemlich genau, warum TikTok so gut funktioniert.
Also hinter TikTok steht ja die Firma ByteDance. Die Firma ByteDance hat sich schon sehr lange mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und was die Chinesen sehr stark machen, sind natürlich Daten sammeln, ohne dass sie da eingeschränkt werden. Haben natürlich auch durch die breite Masse, die sie selber an Einwohnern haben, somit viel mehr Daten zur Verfügung und somit kann die KI viel, viel schneller lernen. Das heißt, generell, gerade in diesem B2C-Bereich, ist China schon sehr stark allgemein in KI-Produkten. Und das sieht man natürlich auch an TikTok, dass dieser Algorithmus sehr, sehr gut funktioniert.
Es liegt in der Natur sozialer Plattformen, dass sie sich ablösen. Immer dann, wenn ältere Nutzer dazustoßen, sucht sich die nächst jüngere User-Generation ein ungestörtes Plätzchen, bricht auf zu neuen Ufern. Hier bei TikTok kommen aber noch andere Dinge dazu. Der leichte Zugang zur Videoproduktion, die kreative Power seiner User und natürlich die künstliche Intelligenz, die hier viel feiner funktioniert als bei anderen Plattformen.
Was TikTok natürlich sehr, sehr stark macht mit diesem Algorithmus, ist einfach diesen Content immer weiter auf die persönlichen Bedürfnisse hinzuzuschneiden. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich habe mir da einfach mal einen Account gemacht und habe mir nur Fußballvideos angeschaut. Schon nach kurzer Zeit habe ich sehr stark bemerkt, dass mir einfach viele tolle Fußballvideos angezeigt wurden, ne, die mich dann auch schon mehr interessiert haben. Jetzt gibt es da aber immer noch mal einen Unterschied in der Kategorie.
Und genau hier gilt die KI von TikTok als führend. Sie scannt nicht nur das Video, die Sprache, die auftauchenden Personen, sondern ist gut darin, den Kontext zu verstehen. Also zu checken, was genau ich gut finde.
Das können dann zum Beispiel einmal die Bundesliga-Highlights der schönsten Tore sein, ne, von Stürmern, die mir dann angezeigt werden, und dass die KI von TikTok das genau registriert. Auf Basis, und der wichtigste Faktor ist da tatsächlich, wie lange ich mir die Videos anschaue, zu wie viel Prozent.
TikTok registriert mein Verhalten. Abonniere ich den Kanal, gebe ich ein Herzchen, ist die Sache klar. Aber es spielt auch eine Rolle, wie kurz oder wie lange ich eine schaue. Wenn der Clip, in dem mein Hund rennt, springt und eine 4 Meter hohe Mauer hochläuft, wenn ich mir den 4-mal anschaue, dann bekomme ich in Kürze mehr davon. Der Tech-Journalist Michael Förtsch hat sich das genauer angesehen, was ByteDance in seinem AI-Lab macht. Neben dem üblichen Scan werden die Videos mit Spracherkennung, Stimmzuordnung, Sprachsynthese, Gesichtserkennung, 3D-Rekonstruktionen aus 2D-Bildern oder Visual Question Answering analysiert. Die KI soll hier nicht nur einzelne Elemente in Bildern und Videos erkennen, sondern eben auch den Kontext dazu verstehen und Fragen dazu beantworten. Die KI hat das Zeug dazu, besser zu wissen, was ich will, als ich selbst.
Ja, die Schattenseite ist natürlich da, im Sinne von, dass man immer transparenter wird, auch für Unternehmen, ne? Und man nie genau weiß, was passiert da mit den Daten, wofür werden die tatsächlich genutzt.
TikToks KI ist auch deshalb so gut, weil China auf die Daten seiner BürgerInnen ungehemmt zugreift, um sie zu überwachen. Ryan Holmes, Gründer des Social Media Management Tools Hootsuite, fragt, inwiefern TikTok eine tickende Zeitbombe sei. Entertainment und Zerstreuung einerseits und andererseits Überwachungstechnologie, mit der sich eine Diktatur effizient betreiben lässt. In beiden Fällen basiert der Erfolg auf überlegener KI. Und jeder, der sich amüsiert und staunt und wischt, der hilft mit, sie weiter zu verfeinern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
250 in 5 Jahren. So viele Menschen sind aus ihrer Untersuchungshaft freigekommen, schreiben heute die Zeitungen der Funke Mediengruppe und berufen sich dabei auf den Deutschen Richterbund. Das passiert anscheinend in Deutschland immer häufiger, ne? Dass sich Verfahren lange hinziehen, bis die U-Haft eben abgelaufen ist. Wie kann das sein? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Strafverteidiger Udo Vetter gesprochen. Wollte zuerst von ihm wissen, wie lange eine Person in Deutschland maximal in U-Haft sitzen darf.
Ja, in Deutschland gibt es relativ klare, eindeutige Regeln. Die Höchstdauer der Untersuchungshaft ist grundsätzlich auf 6 Monate beschränkt und eine Überschreitung dieser Frist ist nur dann möglich, wenn zum Beispiel die Ermittlungen besonders schwierig sind und halt länger dauern. Aber die 6 Monate sind eine Obergrenze. Das heißt, in kleineren Verfahren, denken Sie an Serienladendiebstähle oder Ähnliches, muss natürlich gegebenenfalls auch schneller der Prozess stattfinden.
Mehr als 250 Häftlinge in 5 Jahren deshalb entlassen. Ist das hoch, eine hohe Zahl?
Ja, man muss ja Folgendes sehen. Es geht hier um Fälle, wo die Untersuchungshaft an sich dringend geboten war, weil eben dringender Tatverdacht bestand wie Fluchtgefahr oder Ähnliches oder es sich um besonders schwere Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung handelte. Das ist natürlich schon eine stattliche Zahl, dass 250 Straftäter oder Verdächtige, die ansonsten in Untersuchungshaft hätten sitzen müssen, freigekommen sind. Aber letztendlich ist das eben auch der Preis des Rechtsstaats, wenn die Verantwortlichen in Gerichten und Staatsanwaltschaften eben nicht merken, dass zum Beispiel Trödelei keine Folgen hat, dann führt das eben dazu, dass weiter getrödelt wird. Und jeder dieser Fälle ist halt ein deutliches Signal, insbesondere vom Bundesverfassungsgericht, dass eben die Justiz nicht bummeln darf.
Wird denn da wirklich getrödelt? Weil Sie ja jetzt gerade gesagt haben, oft hat es auch damit zu tun, dass diese Fälle sehr aufwendig in der Aufklärung sind.
Also man muss das ganz klar unterscheiden. Wenn Sie zum Beispiel komplexe Wirtschaftsstrafsachen haben oder andere umfangreiche Delikte, denken Sie jetzt zum Beispiel an das möglicherweise kommende Wirecard-Verfahren, wo wir wahrscheinlich riesige Berge an Unterlagen gewälzt werden müssen, da kann die Untersuchungshaft durchaus über die üblichen 6 Monate hinaus verlängert werden. Das ist auch nicht unüblich, dass Verdächtige von schweren Wirtschaftsstraftaten auch mal ein Jahr in Untersuchungshaft sitzen. Das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, ob im Rahmen des Möglichen die Ermittlungen zügig fertiggestellt worden sind. Und die Problematik liegt hier einfach darin, dass es halt immer wieder vorkommt, dass entweder bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder bei den Gerichten die Sachen liegen bleiben. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Der erste Grund ist die vielbeschworene Überlastung der Justiz. Die gibt es sicherlich in vielen Teilbereichen. Aber ich spreche aus 30-jähriger Erfahrung als Strafverteidiger. Es gibt halt wie in jeder Branche und in jedem Business, auch in der Justiz, Trödelei, Langatmigkeit. Da wird auch manchmal viel zu viel gemacht. Oder, was ich vielleicht viel häufiger sehe, es wird auch mal eine ganze lange Zeit eben nichts gemacht. Und dann laufen die Fristen eben davon.
Werden denn Untersuchungshäftlinge auch freigelassen, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass sie gefährlich für andere Menschen sein könnten?
Ja, das kommt durchaus vor. Also ich betreue zum Beispiel derzeit einen Mordprozess im Ruhrgebiet und da wurde der Angeklagte eben auch aus den Gründen entlassen, weil sich halt der Prozess unzumutbar lange hingezogen hat und dann auch aus Sicht des Oberlandesgerichts sachwidrig gestaltet hat. Es ist halt so, dass dann natürlich man sagen muss, wenn jemand mordverdächtig ist, könnte von ihm halt auch ein weiteres Gefährdungspotenzial ausgehen. Das sehe ich als Verteidiger natürlich anders, aber die Justiz hat es ursprünglich so gesehen, bis es eben dann zu dieser vom Oberlandesgericht angeordneten vorzeitigen Entlassung kam, weil eben hier der Prozess nicht sachgerecht geführt worden ist. Mhm. Es ist übrigens, wenn ich das noch kurz sagen darf, ja häufig auch so, dass schon während laufender Prozesse auch Verdächtige entlassen werden müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung herausgearbeitet mittlerweile, dass eine zügige Hauptverhandlung, wie in Deutschland, bedeutet, dass an mindestens 2 Tagen in der Woche gegen den Verdächtigen verhandelt werden muss. Das war früher teilweise gar nicht üblich. Da wurde nur einmal die Woche verhandelt und dann gab es immer noch 3-wöchige Urlaube und so weiter, sodass man dann in einem Monat vielleicht nur auf 4-5 Hauptverhandlungstage insgesamt kam. Da hat das Verfassungsgericht auch gesagt, selbst im laufenden Prozess muss jetzt an mindestens 2 Tagen in der Woche verhandelt werden, sonst wird eben gegen das Beschleunigungsgebot verstoßen.
Sagt Strafverteidiger Udo Vetter über die U-Haft. Die Obergrenze liegt also in Deutschland bei 6 Monaten. In 250 Fällen in den letzten 5 Jahren sind diese 6 Monate aber verstrichen. Die Verfahren haben sich hingezogen und die Inhaftierten kamen deshalb frei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Whisky, Gin, Riesling, Wermut, Kirschbitter und ein Schweizer Kräuterbitter rein ins Glas und dann einen Preis dafür abstauben für einen sehr komplexen Cocktail. Er hat das geschafft, Paul Pelzer. Er ist Barkeeper aus Köln und hat gestern einen Wettbewerb für regionale Barprodukte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gewonnen. Jetzt ist er bei mir am Telefon. Grüß dich, Paul.
Guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Cosmopolitan, Moskau Mule, Sex on the Beach, das sind so klassische Cocktailnamen. Jetzt kommst du mit deinem Drink daher und nennst den Zusammenkunft. Wie bist du auf den Namen gekommen?
Bei dem Drink ist es tatsächlich so, da hat einiges mitgespielt. Ich bin bei dem Drink drauf gekommen, weil es in dem Wettkampf auch um Heimat geht und eben auch um heimische Produkte. Das, was ich damit vermitteln wollte, und das ist gerade in der heutigen Zeit auch ganz wichtig, dass man eben oft Menschen auch nochmal aus den Augen verliert, vielleicht auch sehr alte Freunde. Und es ist immer wieder schön, die wiederzutreffen. Und ich habe über die Zeit hinweg, über die Arbeit tatsächlich einfach alte Schulfreunde immer weniger getroffen und hatte immer weniger Zeit dafür. Und dann irgendwann haben wir uns dagegen gestellt, haben gesagt, okay, wir treffen uns aber jetzt und das regelmäßig. Und dann hat irgendjemand gesagt, ach, das ist aber echt immer wieder eine schöne Zusammenkunft mit euch. Mhm. Und das war dann, als ich quasi gerade mit dem Drink beschäftigt war. Und da der Drink eine Verbindung mehrerer Classic-Drinks ist, ist das eben auch eine sehr schöne Zusammenkunft von alten Freunden, die eigentlich doch Bekannte sind, weil sie ähnliche Zutaten haben.
Also wir hören raus, Paul, Cocktail-Mixen ist auch immer ein bisschen Storytelling. Ich stelle es mir jetzt schwer vor, wenn ich zum Barkeeper gehe und sage, ich hätte gerne Zusammenkunft. Da weißt du ja auch, wie der Barkeeper reagiert, oder?
Auf jeden Fall. Aber deswegen suchst du dir den Drink ja auch aus und sagst immer nicht nur den Namen.
Es ist schwierig, wahrscheinlich Namen generell zu finden, ne? Oder weil vieles eigentlich schon so belegt ist. Ich meine, gibt es so viele neue Cocktailnamen überhaupt?
Ich glaube ja und nein, weil es gibt ganz viele, die auch doppelt vorkommen werden. Es gibt natürlich die Klassiker, einen Negroni oder sonstiges. Die Namen sind einfach gesetzt, die wird niemand zweimal verwenden, aber ich glaube, es gibt fast jeden Cocktailnamen auf dieser Welt schon zweimal besetzt. Mhm. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, weil jeder ja auch was anderes damit eben verbindet. Und wie man auf Namen kommt, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben bei uns zum Beispiel in unserer Bar haben wir einen Drink, der heißt das Röggelchen und da ist Roggenwhisky drin, dementsprechend macht das mit dem Röggelchen Sinn, aber der hat auch eine Farbe, die dem kölschen Röggelchen sehr nahe kommt.
Das ist dieses Brötchen, das Roggenbrötchen, genau das so ein bisschen verkrustet und immer so schmeckt, als ob es zu lange im Ofen drin war.
Exakt, genau. Und so kann der Name entstehen. Es kann auch zum Beispiel aus einer interessanten Cosmopolitan-Variante die Bordsteinschwalbe werden und dementsprechend natürlich mit ein bisschen Witz und Raffinesse da natürlich auch das Interesse des Gastes geweckt werden.
Aber man geht jetzt nicht da irgendwie so ein Buch durch oder ein Lexikon und sagt, ah, das gibt es schon, den Namen, oder das ist schon geparkt oder belegt, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, auf My Hardest Nightmare kommt oder sowas. Da muss man ja erstmal wissen, ob es vielleicht irgendwie den Namen schon gibt, oder?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Namen nimmt, wo man das Gefühl hat, dass er auf jeden Fall zum Drink passt. Das ist das Wichtigste. Und wenn es den schon mal gibt, das ist genauso, wie es eigentlich jede Cocktailkreation unter dieser Sonne schon mal gegeben hat. Und irgendjemand hat es wahrscheinlich im Hinterdorf irgendwo mal war, schon mal ausprobiert. Mhm. Das ist aber gar nicht schlimm, weil es ist ja oft auch der Bartender, der ihn verkauft und der eben die Geschichte dazu erzählt und der eben dem Ganzen auch Leben einhaucht.
Mhm. Jetzt haben wir so lange über Namen gesprochen, Paul, sind schon am Ende. Eigentlich musst du noch mal ganz kurz beschreiben. Whisky, Gin, Riesling, Wermut, Kirschbitter und Kräuterbitter, so viel in einem Glas drin. Wie schmeckt das?
Das schmeckt sehr komplex, wie du schon richtig am Anfang gesagt hattest. Die Kirsche kommt auf jeden Fall, ein Kirschbitter, der sehr schön und filigran ist. Dann der Appenzeller, der Kräuterlikör, eine sehr schöne Enzian-Note dabei. Der Whisky rundet das Ganze ab, der Wermut macht es ein bisschen fruchtig und der Gin gibt so eine leichte, angenehme Wacholder-Note. Das passt alles zusammen und hinten raus verfließen die Geschmäcker dann miteinander, während du sie erst nacheinander hast, verfließen die am Ende zu einem sehr schönen, langanhaltenden Geschmack, der einfach auf der Zunge bleibt. Und probiert werden muss natürlich.
Ja, natürlich, aber nur bei dir. Nicht zu Hause mischen, weil das mag dann vielleicht sogar nicht so ganz schmecken. Paul Pelzer, ganz lieben Dank. Barkeeper aus Köln hat gestern einen Cocktailwettbewerb gewonnen mit einem sehr speziellen Drink, der Zusammenkunft heißt. Schönen Dienstagabend dir noch.
Vielen Dank, dir auch.
Und das war der Update-Podcast an diesem 1. September 2020. Alle Podcasts bekommt ihr natürlich auch bei uns auf der Seite deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.